Eigentlich ist mit den Liedern, die wir gerade gesungen haben, alles gesagt. Was auf jeden Fall hörte ich oder so. Und wenn du das wirklich von Herzen gesungen hast, ist es genau das, worum es heute geht. Ich könnte jetzt den Gottesdienst abschließen und wenn du das wirklich von Herzen mitnimmst, was du gerade hier gesungen hast, dann hast du verstanden, worum es geht beim Thema Trost, nämlich einzugehen in Gottes Frieden. Und deshalb danke ich euch, lieben Musiker, dass ihr uns hineingenommen habt, ja, in den Frieden, in den Trost Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du mit einem lachenden Herz, mit einer lachenden Seele hier bist oder ob deine Seele gerade weint. Ob du gerade eine gute Phase hast, wo du sagst, ja, das Leben läuft, es ist rund und ich bin glücklich und zufrieden. Oder ob es da Dinge in deinem Leben gibt, die dich bedrücken, die dich bekümmern, die dich runterziehen. Ich sehe nur dein Gesicht, ich kann nicht dahinter schauen, ich weiß es nicht. In einem Lied singt Kerstin Ott von der einen, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist nicht, wie es scheint. Und sie weint und sie weint und sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist. Denn sie ist die eine, die immer lacht. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Lied kennt. Das kam irgendwie vor 2-3 Jahren raus. Aber ich dachte, das ist so eine ganz beliebte Strategie, wenn unsere Seele weint. Einfach eine fröhliche Maske auf und alles ist gut. Man möchte ja niemandem mit seinen Problemen zu nahe kommen. Und außerdem heißt es ja so schön, Lachen ist die beste Medizin. Ich lache meine Traurigkeit einfach weg. Ich weiß nicht, ob du diese Taktik kennst, ob das dir auch so geht. Ich kenne das von mir selber auch. Ich neige auch dazu, meinen Kummer hinter einer fröhlichen Fassade zu verstecken. Ja, bloß keine Schwäche zeigen. Bloß nicht darüber grübeln und einfach weglächeln. Daumen hoch, ist alles super. Aber wenn ich dann ehrlich werde von mir, muss ich sagen, nein, nichts ist super, wenn die Seele weint. Und wie oft betrügen wir uns selbst damit, wenn ich ständig meine Traurigkeit mit einer Portion Fröhlichkeit übergieße, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann vielleicht gar nichts mehr fühle, wenn mein Herz mit der Zeit vielleicht bitter wird, wenn es sarkastisch wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich spreche manchmal mit Leuten und die erzählen mir dann Geschichten, wo ich sagen würde, da müsste man heulen. Das ist zum Heulen. Und sie erzählen das mit einem breiten Grinsen und einem Lachen. Und mit einem gewissen Stolz, was ihnen da widerfahren ist. Wo ich denke, was ist das für ein Sarkasmus? Was muss mit so einer Person passiert sein, dass sie, obwohl sie sowas erlebt hat, so ein Leid, so ein Kummer, sie da einfach so drüber hinweglächeln kann? Nichts ist super, wenn die Seele weint. Und wehe, wenn ich dann vielleicht mal alleine bin und mich keiner mehr sieht und wenn alle Masken und alle Fassaden einstürzen und das Lachen verstummt und dann schlägt die Traurigkeit zu. Und sie weint und sie weint und sie weint. Und dann versuche ich meine Trauer und meinen Kummer zu verdrängen und indem ich mich ablenke, indem ich mich irgendwie in die Arbeit stürze. Ich lasse mich vom Fernseher, von der Musik berieseln. Vielleicht hetze ich von einem Termin zum nächsten. Bloß nicht zur Ruhe kommen, bloß nichts in Grübeln kommen. Solange mich ein gewisser Lärmpegel umgibt, höre ich meine Seele nicht, wenn sie weint. Denn es ist einigermaßen erträglich. Aber wehe, es wird still. Abends, wenn ich dann schlafen möchte. Aber ich kann nicht einschlafen. Weil dann plötzlich in der Stille mein Kummer aufkommt. Und ich höre, wie meine Seele weint. Und ich denke mir so, Mist, sei endlich ruhig, ich will schlafen. Und ich versuche, die Gedanken zu verdrängen oder ich tröste mich mit irgendwelchen anderen Dingen. Schokolade, Alkohol, Porno, noch eine Zigarette, um runterzukommen. Und wenn gar nichts hilft, schmeiße ich mir noch eine Schlaftablette ein, damit es endlich aufhört und ich Ruhe habe. Aber die Seele weint. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was deine Troststrategien sind. Aber die Erfahrung zeigt, dass viele dieser Strategien, die wir versuchen anzuwenden, wo wir versuchen, uns selbst zu trösten, uns nicht wirklich trösten. Im Gegenteil, es macht es noch schlimmer, weil mein Kummerberg dann mit der Zeit mehr und mehr wächst. Wenn ich versuche, meinen Trost zu verdrängen, irgendwo zu ersaufen, kommt er an einer anderen Stelle irgendwie wieder raus und irgendwie bleibt da das und da kommt immer mehr Kummer dazu und es wird schlimmer und mein Berg wächst und wächst, weil ich meinen Kummer gerne verdränge, überdecke, weglache, was auch immer. Statt es loszulassen, statt wirklichen Trost zu erfahren, statt wirklich Frieden zu bekommen. Kennst du das? Findest du dich hier in irgendeiner dieser Beschreibungen wieder? Hast du auch den Eindruck, dass deine Troststrategien, die du dir angewöhnt hast, die dir vielleicht anerzogen wurden oder was auch immer du tust, dass sie dich nicht wirklich trösten? Mein Eindruck ist ja, dass ich ganz vielen Menschen, und ich kenne das von mir selber, dass wir nicht wirklich wissen, was es bedeutet, getröstet zu werden. Was es bedeutet, wirklich loszulassen und Frieden zu bekommen über eine gewisse Sache. Und die Frage ist also, wie werde ich getröstet? Wie werde ich getröstet, dass meine Seele Frieden findet? Dass aus der weinenden Seele eine fröhliche, eine lachende Seele wird, dass meine Wunden wieder heilen können. Und dazu wollen wir uns gemeinsam ein Bibelwort aus 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 7 anschauen. 2. Korinther Kapitel 1, 3 bis 7. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Und ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat, wie oft das Wort Trost oder Trösten oder getröstet werden in diesem kurzen Abschnitt vorkommt. Es sind exakt 10 Mal kommt dieses Wort hier vor. Also man könnte sagen, dieser Abschnitt hat echt etwas über Trost zu sagen. Aber nicht nur, weil hier 10 Mal das Wort Trost vorkommt, nein, weil der Autor selbst, weil der Apostel Paulus weiß, wovon er hier schreibt. Das sind keine Floskeln, das sind keine leeren Worte, die er hier schreibt, sondern hier schreibt jemand, der selbst ganz, ganz viel Leid erlebt hat. Aber zugleich in seinem Leid immer wieder tief getröstet wurde. Also man könnte sagen, Paulus verarbeitet hier und in den folgenden Versen und eigentlich im ganzen Buch seine persönlichen Leid, aber auch Trosterfahrungen. Und er schreibt diese Worte und den Brief an die Korinther, um sie mit seiner eigenen Erfahrung zu trösten. Mit dem, was er erlebt hat an Leid, aber mit dem, wie er auch Gott erlebt hat, als seinen größten Tröster. Und er möchte damit ermutigen, an Gott festzuhalten, auch wenn es mal schwierig wird. Und deshalb, wenn wir jemanden fragen, was getröstet sein bedeutet, dann ist es Paulus. Und lasst uns von ihm lernen, was es bedeutet. Und ich möchte dazu 4 Gedanken entfalten, die wir hier im Text finden können. Und mein erster Gedanke, den ich dir mitgebe, lautet: Nur wer leidet, kann getröstet werden. Nur wer leidet, kann getröstet werden. Irgendwie ein ganz logischer Gedanke. Wer nie leidet, muss nicht getröstet werden. Der Regenschirm wurde nur deshalb erfunden, weil es das Phänomen Regen gibt. Ohne Regen kein Regenschirm. Ohne Leid kein Trost. Mit anderen Worten, wir alle sind trostbedürftig. Wir alle brauchen Trost. Warum? Weil jeder von uns im Laufe seines Lebens Leid und Kummer und Bedrängnis und was auch immer Schreckliches erlebt. Wenn du also leidest, und das ist das, was ich hier aus dem Text entnehme, an der Erfahrung, die Paulus selbst hat, wenn du also leidest, dann ist das etwas völlig Normales. Und ich weiß, das ist nicht sehr tröstlich, sowas zu hören, aber das ist nun mal die Realität, in der wir leben. Du und ich. Leid gehört zu unserem Leben. Deshalb sind wir alle trostbedürftig. Und das ist die Grundlage, von der Paulus hier ausgeht, wenn er hier über seine eigenen Trosterfahrungen spricht. Nämlich, ich, Paulus, habe selbst schreckliches Leid erlebt. Er ist durch schlimme Zeiten durchgegangen. Es gibt in Kapitel 11, glaube ich, auch im selben Korintherbrief, das sogenannte Leidenskatalog, wo er mal auflistet, was er alles an Leid erlebt hat. Schiffbruch, er wurde geschlagen, er wurde eingekerkert, er wurde gesteinigt, ist fast umgebracht worden und so weiter. Also was dieser Mann alles an Leid erlebt hat, das werden wir im Leben so wahrscheinlich in dieser Fülle nicht erleben. Gott sei Dank nicht erleben müssen. Und es gibt vor allem eine Situation, die ihm, während er diese Worte schreibt, die ihm da in Sinn kommt, nämlich den Aufstand, den er in Ephesus erlebt hat, wo eigentlich keine Hoffnung mehr war, wo sie ihn so vermöbelt haben, dass er normalerweise nach menschlichem Standard gestorben wäre. Und daraus zieht er seinen Trost. Warum? Weil er Gott in dieser Situation als seinen Retter, als seinen Tröster erlebt hat. Er darf weiterleben. Und ich kann da nicht mitreden. Ich habe noch nie irgendwie dem Tod ins Auge gesehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wirklich um seine Existenz zu bangen, wie jemand, der eine Nahtoderfahrung hatte, wie jemand, der schwer krank war oder auch ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich höre nur diese Zeugnisse der Menschen, die sagen, ich stand am Abgrund. Und wie sie hinterher sagen, Gott hat mir eine zweite Chance geschenkt. Ich darf weiterleben. Das sind Menschen, deren Leben sich gerade im Angesicht des Todes radikal verändern, weil sie plötzlich das Leben neu zu schätzen wissen. Und weil sie merken, was sie daran haben an ihrem Leben. Genau das hat Paulus erlebt und hat Gott als seinen großen Retter und Tröster erlebt. Und dazu kommt noch ein anderer Kummer, der hier reinfließt, wenn Paulus über Trost schreibt, nämlich als er beim letzten Mal da in Korinth war in der Gemeinde, da sind sie im Streit auseinandergegangen. Da gab es Menschen in der Gemeinde, die gegen Paulus gewettert haben, die gegen Paulus Stimmung gemacht haben und die Gemeinde auf ihre Seite gezogen haben, sodass sie Paulus am Ende rausgemobbt haben. Mit Lügen, mit falschen Lehren. Und so ist er damals mit gebrochenen, mit schweren Herzen abgereist. Und jetzt, als er diese Worte schreibt, kurz vorher ist Titus gekommen aus Korinth und er bringt Neuigkeiten mit. Und es sind tröstliche Neuigkeiten. Warum? Weil sich die Gemeinde in Korinth radikal verändert hat. Weil die Gemeinde bereut, was sie mit Paulus angestellt haben. Weil die Gemeinde umkehrt. Weil die Gemeinde einen neuen Anfang machen möchte. Sie möchten sich versöhnen. Und Titus berichtet von einem geistlichen Aufbruch. Lieber Paulus, da passiert gerade was Spannendes in Korinth. Neues Leben weht durch die Gemeinde. Und das sind Nachrichten, die Paulus trösten. Und deshalb beginnt er diese Worte auch mit Anbetung. Und er dankt Gott für den Trost, für die Rettung, für den Frieden, den er in diesem Augenblick bekommt. Für Paulus gehört Leid und Trost untrennbar zusammen. Nur wer leidet, kann getröstet werden. Und deshalb kann er mitten im Leid Gott anbeten und für den Trost danken, den er von ihm erfahren hat. Und diese Trosterfahrung rückt sein eigenes Leid in ein völlig neues Licht. Normalerweise wollen wir nicht leiden. Ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum sitzt, der gerne leidet. Wahrscheinlich niemand. Leiden ist unangenehm. Und am liebsten verdrängen wir das, wir bedecken das, wir lachen es am liebsten weg, wir denken nicht drüber nach. Am liebsten klammern wir das Leid aus unserem Leben aus. Aber für Paulus bekommt Leid eine ganz neue Bedeutung. Warum? Weil er im Leid Gott so nah und so intensiv erlebt, wie er ihn wahrscheinlich sonst nicht erlebt hat. Als seinen Tröster, als seinen Retter. Deshalb kann er damit prahlen, dass er sagt, ich habe Teil am Leiden Christi. Im Leiden bin ich so stark mit Jesus verbunden, dass es für ihn selbst zu einem Trost wird. Also da muss man erstmal dazu kommen, im Leid irgendwas Positives zu finden. Aber für Paulus bekommt es eine neue Dimension, weil er nämlich im Leid Gott als seinen Tröster erlebt. Weil er im Leid spürt, wie Gott seine Arme um ihn herum legt und ihn tröstet. Und zwar so tröstet, wie niemand sonst ihn trösten kann. Und ich höre das immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, und das ist ein Privileg, das ich als Pastor habe, dass ich mit vielen Menschen sprechen darf und dass viele Menschen sich mir öffnen. Und gerade die Menschen, die wirklich Leid erlebt haben, berichten mir das immer wieder, dass sie sagen, nein, Leid ist kein Spaß, das ist nichts Schönes. Die aber immer wieder betonen, ich habe Gott so nah und so intensiv in meinem Leid erfahren, wie ich ihn sonst noch nie erlebt habe. Und damit möchte ich nicht sagen, suche dir Leid, sondern ich möchte dir sagen, Gott ist in deinem Leid. Das Leid kommt sowieso, du kannst dem nicht ausweichen. Aber Gott ist auch im dunklen Tal und wartet da auf dich. Und das ist der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Wir alle brauchen Trost, weil wir alle Leid erleben. Ich komme zum zweiten Gedanke. Das, was wir hier von Paulus lernen können. Und zwar ganz praktisch, nenne dein Leid beim Namen. Sprich dein Leid aus. Wie geht Paulus hier mit seinem Leid um? Er lächelt es nicht weg, er verdrängt es nicht, er betäubt es nicht irgendwie, sondern er nennt es beim Namen. Er hat keine Scheu, das aufzuschreiben. Der Brief ist weltweit verbreitet. Wir bekommen hier einen Einblick in sein Innenleben, in sein Seelenleben. Er teilt sein Leid am Ende mit der ganzen Welt. Und wie oft versuchen wir, unser Leid für uns zu behalten? Wie oft versuchen wir, es zu verstecken? Bloß keine Schwäche zeigen, bloß niemanden offenbaren. Was sollen die anderen denken? Was machen die anderen aus meinen Leitinformationen? Die können das gegen mich verwenden oder was weiß auch ich, welche Bedenken es gibt, warum wir unser Leid gern für uns behalten. Und Paulus geht den anderen Weg und er sagt, nein, pack dein Leid auf den Tisch, kram es hervor, stell dich deinem Leid, hör auf deine weinende Seele, lass es zu. Und indem du dein Leid auf den Tisch holst, entlarvst du dein Leid. Paulus geht den ganz anderen Weg. Und er gibt seiner Verzweiflung, er gibt seiner Trostlosigkeit einen Ort. Und das tut weh. Natürlich tut das weh. Man möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Es ist anstrengend, es ist zermürbend, man wälzt sich hin und her, man kann nicht schlafen. Aber getröstet werden bedeutet, sein Leid erstmal zuzulassen. Offen und ehrlich zu klagen und zu trauern und zu weinen und die Emotionen, die da sind, einfach zuzulassen und sie nicht zu betäuben mit was auch immer. Nenne dein Leid beim Namen. Und ich habe gedacht, hier können wir von unseren eigenen Kindern lernen. Ja, wenn ich also oben zu Hause in meinem Büro sitze und irgendwie arbeite und plötzlich höre ich unten wie Elina oder wie Tim, meine Kinder, Elina ist 2, Tim ist 5, wie die plötzlich anfangen zu weinen. Ja, und ich denke, was ist jetzt los? Und ich gehe runter und dann haben sie sich am Kopf gestoßen oder die haben sich wegen eines Spielzeugs gestritten oder was auch immer das ist. was auch immer das ist. Und Kinder verstecken da ihr Leid nicht. Wenn ihnen was wehtut, wenn sie sich gestoßen haben, wenn sie was ärgert, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, dann drücken die das aus, ganz natürlich. Und sie gehen damit nach außen hin. Und sie suchen sich Hilfe und Trost und was weiß ich. Wenn es wehtut, ist es ihre ganz natürliche Reaktion, zu weinen und zu klagen. Warum haben wir Erwachsene das verlernt? Und ich möchte uns Mut machen, von den Kindern zu lernen. Hol dein Leid auf den Tisch. Höre auf deine weinende Seele. Stelle dich deinem Leid, so sehr es auch wehtut. Ich komme zum dritten Gedanken. Paulus lässt sich von Gott trösten. Und für Paulus ist Gott die erste Adresse in seinem Leid. Und er versucht nicht erst diese Strategie und versucht irgendwie selbst irgendwas zu regeln oder sich zu trösten. Nein, sein erster Gang ist zu Gott. Sein erster Schritt ist auf die Knie zu sagen, Gott, hier bin ich, du siehst mein Leid, weil er weiß, dass Gott die Quelle allen Trostes ist. Er bezeichnet ihn hier als den Gott allen Trostes. Niemand kann besser trösten als Gott. Und in Gott ist jeder Trost und jede Form des Trostes enthalten. Er ist die Quelle des Trostes. Und man könnte sagen, eine seiner Hauptaufgaben, wenn wir uns die Geschichte anschauen, im Alten Testament, im Neuen Testament, dann ist es immer der Gott, der rettend eingreift. Dann ist es immer der Gott, der Menschen sieht, der Menschen in ihrer Trauer, in ihrer Verzweiflung, in ihrem Leid sieht, eingreift, um zu helfen. Es gibt diese Geschichte im Alten Testament, wo es heißt, dass Gott zu Mose spricht, ich habe das Weinen, das Klagen, das Leid meines Volkes gehört. Und das Leiden, das Klagen, das Weinen meines Volkes hat mich in Bewegung gesetzt. Und so beginnt dann die Geschichte mit dem Volk Israel, mit Leiden, mit Klagen, mit Weinen. Und Gott wird aktiv als ihr Retter. Und Paulus weiß das und er weiß, Gott ist die beste Adresse, wenn es mir mal so richtig dreckig geht. Und deshalb geht er direkt zu Gott, um sich von ihm trösten zu lassen. Lass dich von Gott trösten. Verwirf deine Troststrategien, die dir sowieso nicht helfen. Und wende dich direkt an Gott. Und auch hier können wir wieder von Kindern lernen. Was ist die natürlichste Reaktion, wenn ein Kind sich wehgetan hat? Sie weint und sie sucht Trost. Und ich habe da gerade Elina vor Augen, die sich gestern mehrfach wehgetan hat, das kommt vor. Und sie weint und sie klagt und ihr erster Gang ist zu Mama oder zu Papa und dann fordert sie Trost ein. Und sie versucht nicht irgendwie sich selbst zu trösten mit was weiß ich. Sie fordert Trost von uns ein, so richtig ein. Und dann müssen wir in den Arm nehmen, dann müssen wir streicheln. Und dann müssen wir das Wawa wegpusten, damit es wegfließt. Ihr Lieben, lasst uns von Kindern lernen und zu unserem Papa im Himmel gehen, wenn es uns dreckig geht. Lasst uns von ihm trösten lassen. Und viel mehr möchte ich dir noch zurufen, fordere bei Gott deinen Trost ein, wie die Kinder. Bitte nicht nur, dass Gott dich tröstet, sondern fordere es ein, so wie unsere Kinder es mit uns Eltern tun. Klage ihm dein Leid, schütte ihm deine Seele aus, lass deinen Kummer bewusst bei ihm los, nimm deinen Kummerberg vors Kreuz und leg es dort ab. Und beim Nachdenken über diesen Text ist mir eins aufgefallen. Wenn ich so an meine eigenen Troststrategien denke, dann versuche ich oft, mich selbst zu trösten. Mit irgendwelchen Dingen oder was weiß ich. Ich versuche, irgendwie mein Leid zu übertünchen mit irgendwas Schönem. Aber von Paulus lernen wir, wahrer Trost ist nur der Trost, der von außen kommt. Der uns von außen erreicht. Der von außen uns zugesprochen wird, wenn Gott uns tröstet und uns in seine Arme nimmt. Oder wenn unsere Kinder zu den Eltern gehen, ja, dann kommt der Trost von den Eltern durch eine Umarmung, durch was auch immer. Und das möchte ich dir zurufen, bleib mit deinem Leid, mit deinem Kummer nicht alleine, sondern suche dir Trost. Suche dir Trost bei Gott, suche dir Trost bei anderen Menschen. Auch das ist etwas, was mich immer wieder neu begeistert, erfüllt oder auch bewegt, wenn ich solche Trostgeschichten höre von anderen Menschen. Wie sehr ich selbst dadurch getröstet werde. Einfach durch die Erfahrung, die andere Menschen mit Gott oder mit Trost gemacht haben. Deshalb möchte ich dir zurufen, bleib mit deinem Kummer nicht alleine. Zieh dich nicht in dein Schneckenhaus zurück, sondern geh raus. Geh zu Menschen, denen du vertraust. Geh zu Menschen, mit denen du dein Leid teilen kannst. Wir haben eine große Seelsorgearbeit hier in der Gemeinde. Und auch da möchte ich wirklich nochmal ermutigen und zurufen, wir haben tolle Seelsorgerinnen und Seelsorger da, die offen sind, ein offenes Ohr haben für dich. Teile dein Leid und lass dir Trost zusprechen. Bleibe nicht alleine. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Gemeinde zu einem solchen Ort wird. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht auch schon so. Da, wo wir den Mut haben, über den Schatten zu springen und zu sagen, ich nenne mein Leid beim Namen nicht nur für mich selbst, sondern ich spreche es vor anderen Menschen aus und ich teile es mit anderen Menschen. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinde so ein Ort ist, wo das möglich ist, wo wir über unser Leid, über unsere Trauer, über unseren Kummer sprechen können, es miteinander teilen können, es miteinander ins Gebet nehmen können. Und der vierte und letzte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte zum Thema Trost: Werde du selbst zum Tröster für andere. Es gibt diese schöne Aussage, die besten Tröster sind die, die selbst getröstet wurden. Und da ist was Wahres dran. Nur der, der Leid erlebt hat, weiß, wie man andere tröstet, die leiden, weil sie selbst im Leid getröstet wurden. Und deshalb schreibt Paulus hier das auch so. Er beschreibt am Ende seine eigene Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat und wie Gott ihn in seiner schwierigen Situation getröstet hat. Und wir lesen hier in Vers 6, werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zum Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir erleiden. Ihr Lieben, am Ende sind wir als Gemeinde auch eine Leidensgemeinschaft. Verbunden mit Christus selbst, der gelitten hat, aber wir alle, jeder Einzelne auf seine Art und Weise, der leidet. Lasst uns unser Leid miteinander teilen und lasst uns füreinander Tröster sein. Und es wurde schon angesprochen, der Zeugnisgottesdienst vor 2 Wochen, wo ich leider nicht da sein konnte, aber wo ich ganz viel positives Feedback gehört habe. Ihr Lieben, genau das ist es. Erzählt einander eure Geschichten. Die Geschichten, die ihr mit Gott erlebt habt. Eure Trosterfahrungen, gebt sie weiter, damit andere dadurch getröstet werden. Wenn du selbst getröstet wurde, dann werde auch du zum Tröster für andere. Das wünsche ich uns, dass wir in Gott und miteinander wirklich getröstet werden. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Und damit komme ich zum Schluss. Ob deine Seele weint oder gerade lacht, ob du heute mit Maske gekommen bist oder authentisch. Aber wenn deine Seele heute weint und wenn du einen Kummerberg mit dir rumschleppst, dann schlepp diesen Kummerberg nicht wieder mit zurück nach Hause. Sondern nenne es beim Namen. Hole es hervor. Stelle dich deinem Leid, bringe es Gott und lass dich von ihm trösten. Und wir haben das Gebetsteam hier. Diese Leute sind gleich für dich da, wenn du Dinge loswerden willst und wenn du einen Trost zugesprochen bekommen möchtest. Wende dich an unser Seelsorgeteam, ich bin da, oder such dir eine Person des Vertrauens. Aber lass dich trösten und bleib mit deinem Kummer nicht alleine. Und wir werden jetzt ein Lied hören, das ich in den letzten Tagen, wo ich zufällig drauf gestoßen bin, was mich sehr angesprochen hat, weil es nämlich genau das ausdrückt. Einerseits, dass Leid zu unserem Leben dazugehört, aber andererseits, dass in all dem Leid, das wir erleben, immer auch Trost ist. Wir werden dieses Lied jetzt hören und ich lade dich ein, darauf zu hören, es dir zusprechen zu lassen, vielleicht ins Gebet zu gehen, um Dinge zu benennen, um Dinge loszulassen. Gott segne dich dabei. Amen.